Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air, im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von B2B Sales on Air, der Podcast von Cognizant. Ich bin die Matthias Schaper, Gründerin der SDRs of Germany, und das hier ist die erste Folge von vielen, die SDRs of Germany, Helena und ich zusammen, für diesen Cognizant B2B Sales on Air Podcast für euch hosten. Und heute habe ich ein Thema mitgebracht, was ich richtig cool finde, was mich auch mega begleitet hat über die letzten Monate und Jahre. Und es geht darum, was es alles für Sales Skills gibt, beziehungsweise was man alles im Sales lernt, was einen dann dazu prädestiniert, ein Founder zu werden, ein Entrepreneur zu werden und dazu natürlich auch ein erfolgreicher Founder und Entrepreneur zu werden. Denn es gibt ja so dieses eine Sprichwort, was ich immer sage, no sales, no business. Und ich habe schon ganz viele Founder getroffen, die wenig Sales-Wissen hatten und die nie selber Sales gemacht haben. Und das waren dann immer die Founder und die Businesses, die auch nicht wirklich erfolgreich waren und die auch nicht viel Sales gemacht haben. Insofern ein unglaublich wichtiges Topic für Founder und Entrepreneure momentan, aber natürlich auch für alle Sales-Leute, die jetzt vielleicht hier zuhören und sagen, ey, ich bin zwar richtig glücklich gerade im Sales, aber ich könnte mir auch vorstellen, mal was Eigenes zu machen, einen Founder oder einen Entrepreneur zu werden. Insofern hoffe ich, dass ihr hier alle heute etwas mitnehmen werdet. Und ich habe mir für diese Folge niemanden anderes als den Dominik Klingberg eingeladen. Der kam mir sofort in den Kopf, als ich über dieses Thema nachgedacht habe. Denn ich habe den lieben Dominik jetzt ungefähr vor 2-3 Jahren, glaube ich, würde ich sagen, kennengelernt. Da war Dominik noch bei Pleo in einer Sales-Führungsposition. Und mittlerweile ist Dominik der Founder vom Artist Circus. Für diejenigen, die noch nicht wissen von euch, was der Artist Circus ist, wir gehen da gleich auch definitiv nochmal drauf ein. So passt natürlich Dominik mega gut zu diesem Thema von der Sales-Person zum Founder und was man dabei im Sales gelernt hat und was man dabei auch anwenden kann als Entrepreneur. Dominik, herzlich willkommen.
Vielen Dank, Matthias. Ich freue mich, da zu sein.
Ich mich auch, denn wir sind ja, also wir sind natürlich viel professionell zusammen unterwegs, aber mittlerweile auch privat ganz gut befreundet miteinander. Wir sehen uns auf sehr, sehr, sehr vielen Events. Unsere Communities und unsere Businesses überschneiden sich. Aber für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, kannst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du? Was machst du? Wofür stehst du?
Sehr gern. Du hast es ja schon super gemacht eigentlich, Matthias. Wer bin ich? Ich bin Dominik, bin geboren und aufgewachsen in Berlin, habe schon immer eigentlich so ein Faible für Events gehabt, als ich schon aus der Schule rauskam, und habe dann über Umwege eigentlich eher, wie so viele von uns, den Weg in den Vertrieb gefunden. Und habe dann, wie du ja auch schon gesagt hast, vor knapp 2 Jahren meinen eigenen Sales-Podcast gestartet. Habe da viele, viele coole Leute drüber kennengelernt, auch eure Community sehr, sehr eng kennengelernt, und baue jetzt seit letztem Jahr den Artist Circus auf, genau.
Sehr, sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein Fellow Berliner, trifft man nicht so häufig in Berlin.
Das hört man oft, ja.
Dominik, du hast es gerade schon gesagt, wie so viele von uns, ich auch selber, sage ich auch jedes Mal, ich hätte nie gedacht, dass ich im Sales lande. Gerade in Deutschland ist es ja auch noch so ein Ding, dass, ich weiß noch, als ich damals gesagt habe, irgendwie so allen, dass ich jetzt im Sales bin, haben alle gesagt, Matthias, du hast da in London studiert und Business, wieso gehst du jetzt in Sales, warum machst du nicht Consulting oder sonst was, ne? Also Sales hat schon auch noch immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack irgendwie in Deutschland, und deswegen sind die wenigsten, glaube ich, von uns nach dem Abi oder nach der Ausbildung oder nach dem Studio so, okay, ich fange jetzt bewusst eine Sales-Karriere an, sondern schlittern da so rein. Wie war das bei dir? Wann hast du angefangen mit Sales? Wie waren diese ersten Anfänge für dich?
Ja, ich finde es spannend, dass du das sagst, weil das tatsächlich ja auch einer der Ziele ist, die wir ja beide, sowohl ihr mit SDRs of Germany als wir auch mit dem Circus verfolgen, ist ja genau dieser Slogan, we want to change the perception of sales in Germany, ja, dass es einfach ein neues Bild sein muss, weil als ich früher angefangen habe, und ich bin jetzt schon ein bisschen älter als Matthias, muss man dazu sagen, ich habe ein paar Jahre mehr auf dem Buckel. Ich habe damals Hotelfachausbildung gemacht, also auch kein Studium oder ähnliches, und habe damals auch im Hotel gesehen, wie Vertriebsteams arbeiten, und fand es damals schrecklich. Ja, also ich habe das gesehen und habe dann die ersten Erfahrungen seitens Vertrieb auch eher aus dem Bekanntenkreis her gemacht. Da waren dann so Finanzberater nenne ich sie jetzt mal, ja, so typische Schneeballsysteme, wie man sie so kennt. Das waren so die ersten Berührungspunkte, und das hat mich eher abgeschreckt, als dass mich das interessiert hat, irgendwann mal zu sagen, ich möchte unbedingt irgendwie im Vertrieb mal landen. Und bin dann, wie gesagt, über Umwege bei Fitness First damals gelandet, habe dann Sales Jobs angefangen, eigentlich eher, weil ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie Bock auf im Gym zu arbeiten. Und ein Freund von mir, den Job vorher gemacht hat, gesagt hat, ey, das ist easy money, ja, kannst du reinmachen, kannst mit Leuten quatschen, das konnte ich schon immer. Das weiß ich auch, dass mir das Spaß gemacht hat. Und das war eigentlich so der Einstieg, wo ich dann gemerkt habe, irgendwie funktioniert das gut. Dieses Thema Kommunikation liegt mir. Und bin dann so nach und nach in dieser Rolle auch aufgeblüht und dann irgendwann in die Startup-Welt eingetaucht und da ja auch dann nie wieder ausgegangen.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass natürlich, Fitnessverträge bei Fitness First zu verkaufen, eine ganz andere Geschichte ist als dann, Pleo als Finanzmanagement-Software an B2B-Unternehmen zu verkaufen. Ne? Ja, wie würdest du den Unterschied einschätzen oder auch den Weg dahin? Gab es etwas, was du bei Fitness First in diesem klassischen Vertrieb schon gelehrt hattest, was du dann im Software-Vertrieb dann anwenden konntest? Wie hast du das gesehen?
Absolut. Also ich glaube, man wäre überrascht zu sehen, wie strukturiert der Vertrieb bei Fitness First lief oder generell in so Gyms. Also die hatten wirklich jeden Morgen ihre 5-Minuten-Check-Ins mit dem Clubmanager, dann wurde gesagt, wie viele Leute rufst du heute an, wie viele Leute möchtest du reinholen hier von der Straße, um sich das Studio anzuholen. Du hast Empfehlungen gelernt, wie man Empfehlungen reinholt. Also es war wirklich eine richtig krasse Schule eigentlich damals. Und das war mir damals nicht so bewusst, aber es war halt wirklich schon sehr, sehr strukturiert. Sales-Trainer, jede Woche gab es da irgendwelche Schulungen. Und das hat mir enorm geholfen, auch später, weil das natürlich so die Basics sind, ja, die man einfach braucht, um im Vertrieb erfolgreich zu sein. Aber natürlich ist es nochmal was anderes, ein B2C-Produkt zu verkaufen, als dann nachher eine B2B-Software. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, warum ich jetzt, sag ich mal, über 10 Jahre dann selber im Sales auch gearbeitet habe, als Individual Contributor, dass ich verschiedene Bereiche mir einfach angeguckt habe. Ich habe mal an Partner Sales, ich habe mal an Bürgermeister verkauft, also ich habe wirklich versucht, mir so ein breites Skillset wie möglich irgendwie anzueignen, und dann aber gemerkt, okay, B2B-Sales-Software ist schon das, was mir am meisten liegt und wo ich am meisten Spaß dran habe. Und jetzt dann natürlich jetzt auch der Schritt in die Selbstständigkeit, das war auch schon immer was mich getrieben hat. Ich gesagt, irgendwann machst du mal was Eigenes, und das jetzt irgendwie miteinander verbinden zu können, ist natürlich auch schön.
Ja, mega cool. Ich kann mir das auch vorstellen, ich habe das leider nie gemacht. Ich habe das nur einmal gemacht bei einem Praktikum. Da war ich in China oder in Shanghai und habe so ein bisschen Sales gemacht in Krankenhäusern und habe da so Medikamente praktisch an Ärzte verkauft, damit die das dann verschreiben. Also das war mein einziger Berührungspunkt mit Face-to-Face-Sales, wo du so direkt Face-to-Face vor jemandem sitzt und dann mit dem redest. Ne? Was dir im Software-Sales ja wirklich selten irgendwie unterkommt. Ja, mal irgendwie gehst du zu einem Kunden, der wirklich groß ist, gehst du da ins Büro und lässt dich blicken, aber eigentlich ist ja alles virtuell. Ne? Also ich kann schon mir vorstellen, dass diese Schule von Face-to-Face und Rejection auch direkt Face-to-Face bekommen vor dir, dich ziemlich wappnet, aber dich auch weiterentwickelt. Ne? Also das kann ich mir schon richtig cool vorstellen. Okay, du sagst jetzt aber, nachdem du diese ganzen Erfahrungen gemacht hast, als du dann bei Pleo angefangen hast im Softwarebereich, das hat dir dann am meisten Spaß gemacht. Warum? Weil die Tech-Sales-Industrie generell einfach cooler aufgestellt ist, natürlich auch moderner. Oder was war da der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, das ist jetzt coolerer, besserer oder more joyful Vertrieb als Face-to-Face-Vertrieb?
Ja, also ich glaube, also unterschiedliche Gründe. Ich glaube, generell hat sich erstmal so der Vertrieb ja von Face-to-Face Richtung digital eigentlich erst in den letzten Jahren so entwickelt. Ja, also als ich angefangen habe, gab es halt noch gar kein Zoom und Meet und so. Da musstest du halt entweder das Telefon nehmen oder hast dich halt getroffen. Also ich glaube, so hat sich generell auch einfach egal ob jetzt B2B oder B2C, einfach der Vertrieb verändert. Warum hat mir B2B am meisten Spaß gemacht? Weil ich halt schon immer jemand war, der sehr großen Spaß einfach an diesem Thema Netzwerken hatte. Und im B2C-Bereich, glaube ich, du ja viel höhere Sales Velocity hast. Das heißt, du musst viel mehr Deals machen mit einem viel kleineren Volumina dahinter. Im B2B baust du ja wirklich langfristige Beziehungen auf und da geht es halt viel um Netzwerken und einfach auch komplexere Vertriebsprozesse, nenne ich es jetzt mal. Und das fand ich halt schon gerade bei so Softwarevertrieb mega spannend, weil das natürlich einfach auch was Neues ist, digitalisieren und irgendwie Firmen voranbereiten. Ich war einfach immer jemand, der sehr getrieben davon war, einfach neue Dinge voranzutreiben und immer gesagt habe, auch so diese Art zu arbeiten, dieses neue Arbeiten, nenne ich es jetzt mal, sehr genossen hat. Und deswegen mich das automatisch, sag ich mal, irgendwann in diese Softwarewelt gezogen hat.
Ja, klar. Okay, das heißt, du warst dann relativ lange Individual Contributor, ne? Hast du jemals auch als SDR gearbeitet oder bist du dann direkt in die AE-Position gestiegen?
Bei Pleo habe ich direkt als AE angefangen. Ich habe, wie gesagt, vor meiner Ausbildung nochmal ein Jahr ein Praktikum damals bei Stars and Concert hier in Berlin gemacht. Das hieß damals noch Telemarketing, aber das kommt, glaube ich, so der SDR-Rolle noch am nächsten. Da wurden mir halt irgendwie Listen von 100 Accounts auf den Tisch gelegt und dann ist halt, die rufst du jetzt einmal an und versuchst dir mal unsere Show zu pitchen. Also das heißt, es war damals noch alles ein bisschen anders, ja. Aber genau, also im Grunde genommen war das so die SDR-Rolle, ja, also einfach hardcore durchtelefonieren.
Okay, das heißt, du hast sowohl Kaltakquise, also Top of the Funnel im Vertrieb durchgemacht, dann bist du als AI eingestiegen, hast praktisch auch Closing the Deals dann mitgemacht und dort viel gelernt und dann irgendwann hast du ja gesagt, okay, Individual Contributor kann ich jetzt oder beziehungsweise habe ich jetzt viel gelernt, ich steige in die Führung ein. Kannst du uns darüber ein bisschen einen Einblick geben? Wie war das? Was war das auch für eine Umstellung? Weil ich spreche ganz häufig mit auch mit Sales-Leadern, die alle definitiv der Meinung sind, dass der erfolgreichste Individual Contributor, also der erfolgreichste SDR und AE, nicht immer auch die beste Voraussetzung dann haben für eine Führungsposition. Also wir sehen ja. Das, glaube ich, relativ häufig, dass Firmen sagen, okay, du bist jetzt der beste SDR, du bist der beste AE, du wirst jetzt zum Teamlead. Und das geht relativ häufig in die Hose, weil die Qualitäten, die du für eine Teamlead-Rolle haben musst, anders sind als die für einen Individual Contributor im Sales. Wie hast du dich auf die Rolle vorbereitet, auf die Führungsrolle? Also gab es da irgendwas, woran du dann gearbeitet hast? Oder hast du gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus und wir sehen, wie ich darin performe? Wie war da der Weg für dich vom IC zum Teamlead?
Ja, also für mich war halt relativ früh klar, dass ich eigentlich so das war für mich so der nächste logische Schritt einfach. Also ich habe immer versucht, okay, irgendwann willst du halt mal ins Management gehen, weil das ist so, Endlevel, ja, das ist so das, wo du hin möchtest mal. Und ich glaube, das liegt halt viel daran, dass das so ein bisschen auch dieser Irrglaube ist, dass es halt nur diesen einen Weg nach oben gibt. Du sagst, du musst vom SDR zum AE und dann bist du irgendwann Head of Sales, VP Sales und so weiter. Und das ist auch gar nicht, also da fehlt einfach meiner Meinung nach auch viel Transparenz seitens der Unternehmen, dass es halt noch viele andere Wege gibt, die du theoretisch einschlagen kannst, um Karriere zu machen. Und du auch halt in deiner Rolle grundsätzlich auch Karriere machen kannst, ja. Wurde ich darauf vorbereitet? Ja. Bei uns gab es erstmal so eine Hybridrolle. Also ich war erst, nachdem ich AE war, war ich erst Teamleiter. Das heißt, ich habe erstmal nur ein, zwei Leute bei mir gehabt, wo ich quasi mit Umsatzverantwortung hatte, aber hatte immer noch meine eigenen Targets. Und dann später dann halt als Mid-Market-Manager quasi dann auch keine eigene Quota mehr und dann halt nur noch Leadership. Und da gab es dann während dieser Transition-Phase gibt es halt auch Schulungen. Ich war dann bei Pavilion beispielsweise, habe da einen Frontline-Sales-Manager-Kurs gemacht. Also das heißt, es gab viel Theorie. Aber, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich jetzt viel schon von anderen Leuten gehört habe, ist, dass am Ende diese Rolle Leadership halt trotzdem komplett anders ist, als wie man sich es vorgestellt hat. Weil man glaubt immer so, die Arbeit wird weniger, umso höher man dann kommt. Man kann dann alles wegdelegieren, aber es ist eigentlich genau andersrum. Man ist auf einmal für alles verantwortlich und für alles und jeden der erste Anlaufpunkt. Und es wird eher mehr, als es weniger wird.
Ja, und es wird vor allen Dingen komplexer, habe ich das Gefühl. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich SDR war, auch ob das jetzt bei Adverity oder bei Salesloft war, da habe ich immer auf die Manager geguckt und habe immer gesagt, so, hä, ist doch glasklar, was ihr hier machen müsst. So, das müsst ihr alles anders machen und macht es doch mal so oder macht es doch mal so, ne? Und jetzt, wo ich selber irgendwie auch ein Team führen muss, merke ich so, shit, das ist gar nicht so einfach. Also, ja. Ne, du kannst von unten relativ easy nach oben gucken und sagen, ah, der blöde Chef, warum macht er das nicht? Ne. Aber in Reality ist Führung und Leadership dann einfach etwas, was gelernt werden muss. Ich habe es jetzt auch erkannt und habe mir jetzt mal so ein Leadership-Coaching für die nächsten Monate reingebucht, weil es extrem wichtig ist, sich dort auch weiterzuentwickeln. Also I can relate to the struggles in leadership auf jeden Fall. Okay, wie lange warst du denn in der Führungsrolle im Sales?
Also dann ungefähr 1,5 Jahre bei Pleo.
Okay, das heißt, du hast relativ lange Sales-Erfahrung, hast dein Netzwerk aufgebaut, hast gelernt, wie verkaufe ich andere Produkte von Firmen, auch verschiedene Produkte, wie mache ich Führung, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, jetzt möchte ich was Eigenes machen. Wie kam denn das zustande?
Sozusagen, ja. Also ich glaube, ich hatte dieser Drang, was zu gründen. Den gab es schon immer, ja. Also ich glaube, das war schon was immer in mir drin geschlummert hat, zu sagen, irgendwann möchtest du mal was Eigenes machen. Und ich glaube, das brauchst du auch, wenn du gründen möchtest, so diesen Hunger, und den hatte ich sowohl im Sales als halt auch jetzt auch als Gründer, zu sagen, ich möchte mehr, ich möchte was erreichen, ich möchte irgendwie weiterkommen, um mich auch selber weiterentwickeln, neue Sachen lernen, und den Status quo halt auch zu challengen und immer wieder versuchen, sich halt irgendwie neue Skills anzueignen. Ich glaube, das brauchst du erstmal. Wie kam es jetzt bei mir? Also ich habe auch schon vorher mal versucht zu gründen. Das ist tierisch in die Hose gegangen, damals mit zwei Freunden. Aber das ist eine andere Story, da können wir eine separate Folge zu machen. Ging auch nur 3 Monate. Das war ganz, war ja so ein Amazon FBA, also irgendwie versucht, auf Amazon ein Produkt zu listen und das irgendwie zu skalieren. Aber das ist schön in die Hose gegangen, ein bisschen Geld verbraten, aber ich habe auch da eine ganze Menge gelernt und habe auch zu den anderen beiden gesagt, es war besser als jede Uni, die hätte ich besuchen können, weil in den 3 Monaten habe ich so viel gelernt einfach, dass ich gesagt habe, ich würde den Fehler gerne immer wieder machen. Ja, das ist tatsächlich viel, was da hängen geblieben ist. Und deswegen wusste ich aber jetzt auch, wonach ich suche, wenn ich mich wieder selbstständig mache. Nämlich halt Leute, die irgendwie schon Erfahrung haben, von denen ich auch was lernen kann. Und habe damals durch Sales & Pepper, habe ich ja sowohl dich als auch jetzt meinen jetzigen Co-Founder, den Julius, kennengelernt über den Podcast. Und fand das ziemlich cool, was die mit Artist einfach damals aufgebaut haben, als erste SaaS-Konferenz im Dachmarkt. Allerdings halt wieder nur Fokus auf C-Level und Investoren. Und genau, das habe ich dann den Julius mal gefragt, wie sieht es dann aus, wollen wir nicht auch mal was für Sales-Teams bauen? Und genau, da kam er dann noch Argumente, naja, ich habe ja so diesen Traum vom Tomorrowland für Sales-Leute. Und da hat er mich dann relativ schnell mit einer Angel gehabt. Da habe ich lange nachdenken müssen tatsächlich.
Ich glaube, da mit der Idee hatte er viele Leute relativ schnell an der Angel. Also ich muss auch sagen, ich freue mich auf diesen Tag im April oder diese Party im April auch mega doll, weil ich glaube, es kann ja nichts schief gehen und es kann nichts witziger sein, als irgendwie so hunderte von Sales-Leuten in einem Raum zu haben, miteinander zu lernen und danach noch irgendwie miteinander zu feiern und sich auszutauschen. Also Leute, für diejenigen, die jetzt zuhören, die noch kein Ticket dafür haben, wir packen den Ticket-Link beziehungsweise den Website-Link definitiv mal in die Kommentare, dann könnt ihr euch das Ganze angucken. Dominik, wir sind ja so ein bisschen im gleichen Boot. Ich meine, ich war auch Sales-Person praktisch, habe die AI-Rolle am Ende nie gemacht, sondern war wirklich eigentlich nur SDR, und ich habe ja dann irgendwann SDRs of Germany gegründet. Und ich habe relativ schnell gemerkt, okay, Produkt muss gut sein, absolut, aber auch das beste Produkt bringt dir nichts, wenn du nicht weißt, wie du es verkaufst. Und ich glaube, Entrepreneurship und das Gründen hat mir so viel beigebracht. Ich habe dann nochmal, als ich dann gegründet habe, habe ich nochmal das Buch To Sell Is Human gelesen. Hast du das mal gelesen von Daniel Floyd?
Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne die Zusammenfassung, sagen wir es mal so.
Wirklich, für alle, die zuhören, falls ihr dieses Buch noch nicht gelesen habt, ja, bitte lest es. Ich habe das gelesen und danach war ich noch mehr Feuer und Flamme für den Beruf oder für Sales generell, weil es ja nun wirklich so ist, egal was du tust im Leben, du versuchst immer irgendwie deine Pläne durchzusetzen, dich zu verkaufen, deine Vision zu verkaufen, egal was es ist, ist es am Ende Sales. Und das Gleiche ist ja auch beim Gründen, du verkaufst nicht nur dein Produkt, sondern du musst irgendwie Investoren davon überzeugen, in deine Idee mit einzusteigen, ne? Du musst die Leute um dich herum überzeugen, dass das Ganze eine langfristige, gute Idee ist. Also du bist eigentlich die ganze Zeit entweder am dich selber verkaufen oder am Produkt verkaufen. Was würdest du sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie doll hat es dir geholfen, jetzt beim Aufbau der Artist Circus, dass du so langjährige Sales-Erfahrung hast?
11.
Sehr gut. Damit habe ich gerechnet. Warum? Ja. Erläuter uns das doch mal. Was lässt dich 11 sagen?
Naja, also ich glaube, du hast es ja schon ganz gut beschrieben. Auch auf das Buch zurückzukommen. Ich glaube, was halt viele leider immer falsch verstehen, ist, dass Vertrieb hat halt nichts mit dem Wolf of Wall Street mehr zu tun. Ja, also das ist, glaube ich, so dieser Irrglaube, dass die Leute immer noch, wenn sie an Vertrieb denken, an Schlips und Krawatte, an Leute, die irgendwie an Türen klingeln und Staubsauger verkaufen, Versicherungen und die halt einfach die Leute über den Tisch ziehen und denen halt was aufschwatzen. Und ich tatsächlich schon Leute kennengelernt haben, die gesagt haben, so, oh, du bist Vertriebler, so, mit dir will ich nichts zu tun haben, so ungefähr. Ja, also dich will ich nicht kennenlernen, so ungefähr.
Dann wollen wir auch nichts mit dir zu tun haben.
Genau, also ich glaube, das ist halt aber leider einfach, das ist die Realität. Also gerade in Deutschland ist einfach, wenn du sagst, du arbeitest Vertrieb, viele immer noch mit den Augen rollen. Und das ist ja genau das, was wir einfach auch mit der Community und auch mit dem Circus halt einfach umkrempeln wollen und zeigen wollen, dass es halt so, so viel mehr ist. Warum hat es mir geholfen jetzt auch als Gründer? Ist relativ simpel, weil du musst am Tag, genau wie du gesagt hast, dich ja tausendmal verkaufen. Ja, ob ich jetzt meine Kinder überzeugen will, ihre Schuhe anzuziehen oder ob ich halt irgendwie mir einen neuen Job holen möchte, ob ich beim Dating, wir hatten ja mal die Diskussion, ja, es sind einfach Life Skills, die dich immer weiterbringen, ja. Und es geht, wie gesagt, da vor allen Dingen nicht um das, jemanden überreden zu irgendwas, sondern einfach zuhören zu können, Probleme identifizieren zu können und dann halt auch zu schauen, dass man die halt irgendwie lösen kann. Und für mich ist Vertrieb halt auch einfach Netzwerken. Also ich glaube, das würde ich so mit unter den einen Dachmantel packen. Die erfolgreichsten Vertriebler und Gründer, die ich kenne, haben das krasseste Netzwerk einfach sich aufgebaut über die Jahre. Und da geht es dann halt eben nicht darum, einfach jedem irgendwie sein Produkt aufzuschwatzen, sondern zu erkennen, wenn jemand irgendwie einen Bedarf hat und dann vielleicht mit dir mal mit irgendjemand anders zusammenzubringen. Und dann hat man halt einfach jeden anderen schon geholfen und hat aber auf der anderen Seite wieder was gut beim nächsten Mal, wenn man vielleicht selber was braucht. Und das ist halt einfach so unfassbar wertvoll, gerade im Vertrieb und als Gründer.
Ja, hundertprozentig. Was würdest du sagen, was ist einfacher, ein Produkt zu verkaufen, für das du arbeitest, also für eine Firma, für die du arbeitest, oder dein eigenes Produkt?
Schwer zu sagen. Also ich glaube, es kommt wirklich aufs Produkt an. Mhm. Ich glaube, mir fällt es jetzt leicht, den Circus zu verkaufen, ganz einfach, weil ich Feuer und Flamme von der Idee bin, weil ich es einfach selber feiere, weil ich daran glaube. Und ich glaube, bei einem Softwareprodukt hast du immer so Kleinigkeiten, wo du sagst, ah, das ist noch nicht gut oder so, das gefällt mir nicht. Deswegen fällt es mir jetzt persönlich einfacher, den Circus zu verkaufen. Aber ich glaube, auch aus der Erfahrung und aus Gesprächen mit Solopreneuren und Gründern, die halt das erste Mal irgendwie gründen, die zweifeln dann halt oft an sich selber und sagen, oh, ist das jetzt wirklich so gut, was ich hier mache gerade? Und ich glaube, da muss man halt einfach so ein bisschen die Balance finden.
Ja, hundertprozentig. Bei mir war es auch so ein bisschen so, wenn ich mal so zurückgucke, mein erstes Produkt damals, als ich bei Adverity war, war so Marketing Analytics Software für so Data Decision Making. Und ich so, okay, habe ich okay verkauft, war ich nicht so schlecht drin, war alright. Dann bin ich zu Salesloft gegangen. Absolutely, ich war obsessed mit dem Produkt von Salesloft. Ich bin immer noch obsessed mit dem Produkt von Salesloft, ja. Das konnte ich dann schon richtig gut verkaufen, weil die Leute gemerkt haben, okay, die Mattia, die steht wirklich hinter dem Produkt und das ist einfach eine andere Energie, die du dann hast. Und dann lustigerweise, als wir dann unser erstes Produkt bei SDS of Germany hatten, die SDS of Germany Masterclass, war ich am Anfang, genauso wie du es gerade gesagt hast, hatte ich extrem Selbstzweifel und war so, scheiße, das ist jetzt... Da kann ich nicht sagen, ah ja, das Development-Team hat es nicht richtig gemacht oder das Produkt-Team hat es nicht richtig gemacht, sondern da bist dann halt du hundertprozentig für verantwortlich, wenn da was buggt oder wenn es nicht hundertprozentig so läuft, wie es ist, was ja immer der Fall ist, ne? Ja. So, da hatte ich kurz eine Zeit, wo ich so war, so, oh, ich habe irgendwie Schwierigkeiten, das zu verkaufen, weil ich selbst noch nicht hundertprozentig dahinter stand. Und dann aber, jetzt irgendwann, so haben wir natürlich das Produkt auch weiterentwickelt. Ich werde immer stolzer auf dieses Produkt. Wir kriegen mehr Feedback. Leute schreiben, hey, das hat denen richtig geholfen. Die buchen mehr Meetings. Die haben ihre Targets erreicht. Die haben ihre Promotions durch die Academy bekommen. Und jetzt bin ich so, yes, jetzt bin ich extrem confident, jetzt bin ich extrem passionate über dieses Produkt und schwupps, auf einmal verkauft sich das wie geschnitten Brot, weil ich sitze in diesen Meetings drin und ich bin so passionate und die Leute merken richtig, wie doll ich dahinter stehe und dann braucht es gar nicht mehr so unglaublich viel Sales-Methodiken. Und diese Passion, diese Leidenschaft reicht eigentlich schon. Und da merke ich schon ganz, ganz doll, wie wichtig es ist, dass du ein Produkt verkaufst, wo du wirklich hinterstehst und leidenschaftlich bist. Und das passiert dir natürlich als Entrepreneur häufiger, als wenn du für eine Firma arbeitest. Weil meistens ist es natürlich so, dass das Produkt, was du selber auch erschaffen hast, dass du da natürlich mega passionate für bist. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein mega Unterschied zwischen ich verkaufe irgendein Produkt und ich verkaufe mein eigenes Produkt.
Ja, absolut. Also, aber das ist genau das, was du sagst. Ich glaube, am Ende geht es darum, für was zu brennen und einfach da ja. dahinter zu stehen, und das merken die Leute. Also wenn du selber Zweifel an deinen eigenen Services hast, das wird der andere oder die andere, wenn es merken, Punkt.
Ja, ja, so ist es, so ist es. Nochmal ganz kurz als letztes Thema, du bist gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, das ist auch so ein Thema, was wir beide sharen, wo wir beide, glaube ich, relativ aktiv sind, und das ist Personal Branding. Als Seller, aber auch als Founder natürlich extrem wichtig. Ich weiß noch ganz genau, da hatte ich irgendwann mal eine WhatsApp von dir, das war, was weiß ich, vor 2 Jahren oder so jetzt, hatte ich mal eine WhatsApp und du hast gesagt, Matthias, ich möchte was Eigenes machen, ich glaube, ich mache einen Podcast, und dann haben wir irgendwie so kurz gebrainstormt, ne, was du jetzt machen möchtest. Und da warst du ja noch Seller praktisch, ne? Ja. Da hattest du noch nicht vor, Gründer zu werden, sondern da hast du einfach gesagt, ich bin Seller, ich arbeite im Sales und ich möchte meine Personal Brand aufbauen und jetzt diesen Podcast machen. Warum hast du das damals gemacht? Was dachtest du, wirst du davon für Vorteile haben für deine Sales-Karriere? Und was hat sich am Ende bewahrheitet?
Ja, extrem gute Frage. Also warum habe ich damit angefangen? Ich glaube, weil ich schon immer gesehen habe, okay, es gibt Leute, die halt eine Brand haben, und ich das faszinierend fand, wie die über LinkedIn, also es sieht ja erstmal so aus, als wenn die Leute erfolgreich sind, ja, egal ob sie es dann nun am Ende sind oder nicht, hatte ich auch letztens ein sehr interessantes
Gespräch drüber.
Ja, genau, so Erfolg versus Visibility, ja, das muss man halt auch immer nochmal unterscheiden, aber grundsätzlich ist es halt einfach so, rein psychologisch, wenn jemand viele Follower hat, sieht es erstmal so aus, okay, die Person macht ja anscheinend irgendwas richtig, ja, sonst würden nicht so viele andere Menschen dieser Person folgen. Und das fand ich einfach spannend zu sehen, wie weit kann ich das in meinem Job für mich hebeln, weil am Ende, also Karten auf den Tisch, keiner macht gerne Kaltakquise. Also ich habe noch niemanden getroffen, der mir gesagt hat, ich liebe es, Leute anzurufen kalt und irgendwie Meetings zu buchen. Das heißt, ich war auch schon selber immer in meiner Vertriebsrolle daran interessiert zu gucken, was für Channels kann ich nutzen, um Neukunden anzusprechen, und vor allen Dingen, wie kann ich mir selber eine Inbound-Maschinerie aufbauen, unabhängig von Marketing oder SDRs. Ja, also wie kann ich es schaffen, wahrgenommen zu werden von Leuten, Vertrauen aufzubauen in meiner Zielgruppe und dass Leute auf mich zukommen. Und hatte dann auch Schulungen auch schon vorher, dann bei ParkNow beispielsweise. Aber das Problem war häufig, dass einfach die Unternehmen mir vorgeben wollten, was ich auf diesen Medien posten darf und was nicht. Und bei Pleo war es halt das erste Mal so, meine Teamleiterin Uta, die hat sich das angeguckt und hat gemerkt, ich brenne dafür irgendwie, und hat da so einen Funken entdeckt und hat dann halt das aufgegriffen und meinte, Dom, investier da mehr Zeit, mach, poste was, guck, wie kann ich dich da supporten, lass uns eine Challenge machen, wer mehr LinkedIn-Follower irgendwie generiert über die nächsten Monate. Und da hat sie in mir halt so dieses Feuer geweckt einfach. Und dann habe ich halt Leute wie Jan Mundorf ja auch kennenlernen dürfen. Der war ja dann damals bei mir im Team und der hatte ja nun auch schon eine wahnsinnig gute Personal Brand und hatte damals auch schon einen Podcast. Und den musste er aber damals bei seinem vorigen Arbeitgeber lassen, weil das halt unter der Firmierung quasi des Arbeitgebers lief und war dann auch das erste Mal bei der Caro Bräuninger damals noch bei ihrem Podcast als Gast und fand das richtig cool. Mir hat es Spaß gemacht, irgendwie über ein Thema zu sprechen, habe gesagt, Mensch, eigentlich kann das ja nicht so schwierig sein, irgendwie sich seinen eigenen Podcast aufzuziehen. Und ist doch eigentlich eine coole Möglichkeit, auf Leute zuzugehen und zu sagen, hey, hast du nicht Lust, bei mir im Podcast reinzukommen und dann halt einfach ins Gespräch zu kommen und die Leute besser kennenzulernen und dann halt ins Gespräch zu gehen und gucken, ob man denen vielleicht irgendwie helfen kann. Also so ein bisschen trojanisches Pferd im Vertrieb, ja. Aber es hat gut funktioniert für mich damals. Also ich habe für mich dann gesagt, ich möchte es gerne unter meiner eigenen Brand machen, ich möchte es nicht unter der Company-Brand machen und jetzt, wie du schon sagst, sind jetzt inzwischen fast 3 Jahre mit dem Podcast. Das ist der Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Und ich habe so viele tolle Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und es hat mir so viele Türen geöffnet und bin jetzt in den 2 Jahren ungefähr, die ich jetzt auch dann an der LinkedIn-Brand gearbeitet habe, auch von unter 2000 Followern auf knapp 10 jetzt. Also es bahnt sich so langsam an. Ja, also es läuft. Aber wie du sagst, also es öffnet unfassbar viele, viele Türen. Und was mir am meisten gibt, ist einfach wirklich so das Feedback aus der Community zu sehen, hey Dom, das, was du machst oder was ich letztens von dir gehört habe, das hilft mir in meinem Job besser zu werden. Und da macht man es halt auch gern und macht es halt auch weiter.
Ja. Ja, ja, ich meine, am Ende ist Personal Branding immer auch einfach Netzwerk. Und wen hast du in deinem Netzwerk? Wer erinnert sich an dich? Wer denkt an dich, wenn er irgendeine neue Business-Idee hat? Also ich sage auch immer, so diese ganzen Sachen, die ich jetzt irgendwie mache an Projekten auch außerhalb von SDRs of Germany, die kommen alle nur daher, weil ich halt eine Personal Brand habe und Leute mich auf LinkedIn sehen und mit mir dann auch denken und ich diese Leute in meinem Netzwerk habe. Also als Seller, ich weiß damals, als ich bei SalesLoft war und meine Personal Brand angefangen habe aufzubauen, da war das wirklich für mich so, dass ich gesagt habe, okay, genauso wie du, ich habe keinen Bock, 100 Anrufe am Tag zu machen, sondern es muss doch irgendwie einen anderen Weg dafür geben. Und es hat dann lange gedauert, auch natürlich, es ist harte Arbeit. Ich glaube, das kannst du auch bestätigen. Das ist nicht so was, wo man sagt, okay, ich baue jetzt meine Personal Brand und wenn das morgen noch nicht klappt, dann gebe ich halt auf. Das dauert Monate, Jahre auch, wie du gerade gesagt hast. Damals, als ich Seller war, war das wirklich mein Ziel. Es hat dann auch irgendwann geklappt. Ich hatte dann irgendwann habe ich wirklich immer irgendwie in der ersten oder zweiten Woche des Monats mein Target erreicht als SDR, nur weil Leute meinen Content auf LinkedIn gesehen haben und dann gesagt haben, hey, ich möchte mir meine Demo von SalesLoft angucken, von dem, was du da so schreibst. Ne? Ja. Also Personal Branding als Seller extrem, 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 extrem hilfreich. Und dann als Founder, jetzt kommen wir zu dem Founder-Bit, würde ich sagen, war es nochmal 5-mal krasser, der Impact von meiner Personal Brand als Entrepreneur dann, als nur als Seller. Weil nicht nur habe ich mir natürlich über die letzten Monate oder die letzten Jahre mein Netzwerk aufgebaut, sondern, und das sage ich immer, was ich so cool finde an Personal Branding als Founder ist, dass du natürlich extrem viel Awareness für deine Mission und für deine Vision schaffst auf Social Media. Und so kriegst du es hin, dass nicht nur du permanent über dein Business nachdenkst, sondern auch ganz viele andere Leute permanent über dein Business nachdenkst. Also ich muss echt sagen, die coolsten Projekte, die coolsten Feature, die coolsten Produkte, die wir irgendwie bei SDS of Germany so haben, kamen alle dadurch, dass Leute uns irgendwie auf LinkedIn gesehen haben, unsere Ideen gesehen haben und uns dann Feedback gesendet haben und gesagt haben, hey, habt ihr schon mal überlegt, ob ihr das und das und das macht? Oder hier ist ein Feature-Vorschlag. Also ich sage immer, Personal Branding ist so cool als Entrepreneur, weil du so nicht nur dein eigenes Gehirn hast, sondern auch ganz viele andere Gehirne, die irgendwie mit dir mitdenken, während du dein Business baust. Ja. Ne? Aber auch natürlich danach im Sales, du hast wieder Netzwerke, du hast eine größere Visibility, du hast eine größere Reichweite. Ich sag immer, ich glaube, wenn es 2 Communities geben würde im SDR-Bereich und eine davon sind wir und wir sind extrem präsent auf Social Media und die anderen machen das nichts, wer glaubst du, wird gewinnen, wenn die Produkte komplett gleich sind? Definitiv diejenigen, die präsent auf Social Media sind und Personal Brands haben. Ja. In deiner Sicht für dich während des Aufbau des Circus, wie doll hat dir da deine Personal Brand, das, was du in den letzten 3 Jahren aufgebaut hast, geholfen, das zu beschleunigen und besser zu machen?
Also, die kurze Antwort ist extrem, aber dann vielleicht auch nochmal auf das, was du eben gerade gesagt hast, nochmal drauf einzugehen, weil Ich hatte mal die Sarah Emmerich bei mir im Podcast. Die hat ja auch eine Influencer-Marketing-Agency aufgebaut, ist irgendwie Anfang 20 und macht siebenstellige Umsätze mit ihrer Agentur. Und die hat was gesagt über Social Selling beziehungsweise über Personal Branding, was halt bei mir hängen geblieben ist, weil was ich immer unbewusst auch mitgemacht habe. Also was mich getrieben hat, war ja immer der Gedanke, okay, du baust dir da was auf für die Zukunft. Ja, du baust quasi deine eigene Marke ein Stück weit auf, weil als Vertriebler möchtest du ja auch gefragt sein. Und wenn ich mal irgendwann einen neuen Job brauche, dann möchte ich ja auch irgendwie, dass die Leute mich kennen, irgendwie in dieser Bubble. Das heißt, für mich war es immer schon so, dass ich gesagt habe, für mich ist es ein Mittel zum Zweck, um meine Karriere voranzutreiben. Und das ist jetzt sowohl als Vertriebler als auch jetzt als Gründer. Und was sie damals gesagt hat, ist halt einfach relativ simpel, sich die Frage zu stellen, also wir sind ja im Grunde genommen auch nichts anderes als ein Produkt in dem Fall, ja. Und viele unserer Einkäufer oder die mit uns arbeiten wollen, die gucken sich auch auf Amazon ständig Bewertungen an. Das heißt, die würden dich genauso googeln vielleicht irgendwann und sagen, was finde ich denn über Dominik, wenn ich den mal irgendwie in einem Meeting habe? Was kriege ich denn vorher an Informationen über den raus? Und wenn dann halt nichts auffindbar ist, dann ist das halt auch eine Personal Brand, auch wenn du nicht daran gearbeitet hast, aber das ist genauso eine Brand, nämlich eine, die nicht existent ist, wie als wenn sich der halt der Kunde googelt und du halt dann halt mit verschiedenen Artikeln oder LinkedIn-Beiträgen dann halt auffindbar bist. Und ich glaube, das muss man sich halt einfach nur überlegen. In der heutigen Zeit ist einfach gang und gäbe, dass man gegoogelt wird, ob das das Unternehmen ist, ob das dein Name ist. Und dann musst du dir einfach die Frage stellen, was sollen die Leute dort über mich finden? Und um dann auf deine Frage zu kommen, wie hat mir das geholfen? Ja, ganz einfach, dadurch, dass ich auch bei euch in der Community schon aktiv war, hatte ich natürlich jetzt einfach viele Kontakte zu Vertriebsteams schon. Und dadurch, dass wir jetzt halt eine Sales-Konferenz bauen oder Tomorrowland für Sales und Customer Success Teams, war das natürlich dann auch eine relativ einfache Sache, dass ich mir viel Feedback am Anfang auch einholen konnte, was uns einfach enorm geholfen hat, jetzt dort ein sehr passendes, nischiges Produkt einfach zu bauen, was Leuten einfach hilft, besser zu werden.
Absolut, absolut. Für Leute, die jetzt zugehört haben, die letzten 36 Minuten, die sagen, hey, ganz ehrlich, ich bin im Sales und ich kann mir das auch vorstellen, irgendwann zu gründen. Wollen wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, was die wichtigen Dinge sind, die wir jetzt hier heute besprochen haben. Von meiner Seite ist es ein, wenn ihr sagt, ihr möchtet irgendwann, ihr könnt euch vorstellen, irgendwann mal zu gründen, dann würde ich jetzt damit anfangen, meine Personal Brand aufzubauen und mein Netzwerk aufzubauen, damit, sobald ihr euch dann dazu entscheidet, ihr in so einer Lage seid wie der Dominik, dass ihr eben schon Arbeit dort reingesteckt habt, die ihr dann mitnehmen könnt in euer Entrepreneurtum. Ich sage auch immer als Tipp, wenn die Leute mich fragen, ja, Matthias, ich möchte gründen, aber ich weiß nicht was, ich bin Salesperson, was soll ich machen? Sage ich immer, Leute, ganz ehrlich, ich würde überlegen, in welche Industry ich gehe. Also wo möchte man was gründen? Und dann in einem Sales oder in einem Sales-Team anfangen, die schon in dieser Industry arbeiten. Damals, als ich bei Salesloft war und ich an Sales Leader verkauft habe, da habe ich mir natürlich jeden Tag die Validierung für SDRs of Germany als Business geholt, weil ich jeden Tag mit dem ICP praktisch am Ende gesprochen habe und als Salesperson natürlich, wie Dominik, du auch am Anfang gesagt hast, ich immer gucke, okay, wofür gibt es Demand, was haben die Leute für Probleme und bin dann eigentlich dadurch irgendwann auf die Idee von SDRs of Germany gekommen, weil mir dort alle Leute gesagt haben, ja, cool, Salesloft und so ist nice, würden wir auch kaufen, aber weißt du, was unser eigentliches Problem ist? Deutsches SDR-Training, deutsches Recruitment und einen Ort für Austausch für meine Seller, damit die sich weiterentwickeln können. Und dann waren wir so, aha, okay, so maybe that's what we should do, right? Also ich glaube, Seller an sich sind wirklich sehr, 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 sehr gut dafür prädestiniert, auch gute Ideen zu haben, ne? Weil sie eben ständig on the ground sind. Ansonsten, was gibt es noch, Dominik, wo du sagst, das ist total, total wichtig, wenn man Seller ist und Entrepreneur werden möchte?
Also ich würde es gar nicht auf Seller einschränken. Ich glaube, was
Generell.
generell wichtig ist, einfach wenn man Entrepreneur werden will, man sollte nicht gründen des Gründens wegen. Ich glaube, das war halt auch eins der Learnings, die ich mit meinem ersten Unternehmen hatte, zu sagen, nur weil du halt dich selbstständig machen willst, ist es noch lange keine gute Idee, die du hast. Und du hast es gerade schon eigentlich perfekt beschrieben. Viel wichtiger ist, habe ich eine Nische, habe ich einen Markt, und habe ich den auch validiert und sehe ich halt auch, dass da irgendwie ein Bedarf da ist und kann ich ein Problem lösen. Und dann für mich damals war es ja auch jetzt nicht so, dass ich gesagt, ich will jetzt gründen, sondern diese Idee vom Artist Circus, die hatte ja Julius damals, ja. Das heißt also, das kam ja auch nur zustande, weil ich mich halt mit ihm ausgetauscht habe. Und auch da spielt dann halt wieder das Thema Personal Branding und Podcast eine Rolle, zu sagen, je mehr ich mich mit anderen Menschen austausche und halt auch denen das Gefühl gebe, dass ich halt Interesse dran habe, irgendwann was Eigenes aufzubauen, kommt man halt auch in die Situation, sich Ideen auszutauschen, und dann kommen auf einmal aus dem Nichts vielleicht coole Ideen zustande und man merkte, hey, irgendwie haben wir da was gefunden, und lass uns das doch mal gemeinsam machen. Also für mich ist es vor allen Dingen das richtige Team oder halt einfach das richtige Setup zu haben. Bei mir war es jetzt halt Julius und die beiden Jungs vom Arts Summit, sagen, okay, die bringen die Erfahrung mit aus dem ganzen Event-Space. Ich komme eher aus der Sales- und Community-Ecke und es ist halt eine geile Ergänzung. Wir können das Ding halt aus beiden Ecken hochziehen. Also auch zu überlegen, habe ich das richtige Skillset und die richtige Manpower dahinter, das dann auch umzusetzen, oder muss ich mir halt Leute reinholen, die dann halt einen gewissen Part übernehmen. Und dann ist es natürlich oft auch einfach eine finanzielle Frage, ja. Also ich glaube, auch das darf man nicht vernachlässigen. Auch gerade im Vertrieb verdient man gutes Geld oft, wenn man nicht schlecht ist. Und als Founder muss man auch ganz klar sagen, muss man da erstmal auch wieder zurückstecken. Ja? Also auch das muss man vielleicht mal ehrlich ansprechen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man als Founder wesentlich mehr verdient als ein Vertriebler, sondern da geht es ja vor allen Dingen darum, was Langfristiges aufzubauen. Und da kann man im Vertrieb mit Sicherheit wesentlich, also kurzfristig zumindest wesentlich mehr rausziehen. Wenn es dann richtig gutes Tool oder richtig guter Service wird, dann geht es natürlich auch andersrum.
Ja, ja. Aber we play the long game, Dominik. We play the long game. Gut. Wenn man uns jetzt so zugehört hat und gesagt hat, finde ich eigentlich ganz cool, was die beiden hier gequatscht haben, möchte ich mich vielleicht auch mal persönlich mit denen austauschen. Man kann uns natürlich in real life sich mit uns austauschen im April. Bis dorthin aber, beziehungsweise für die Leute, die vielleicht leider nicht an diesem Tag kommen können, wo kann man dich denn finden? Wie kann man dich denn so erreichen? Wo kann man vielleicht auch mehr über den Artist Circus erfahren? Gib uns doch mal ein paar Worte zum Schluss dazu.
Sehr gern. Also ihr könnt mich natürlich sehr gern auch auf LinkedIn anschreiben, Dominik mit C geschrieben und dann Klingberg. Und ansonsten könnt ihr alles über den Artist Circus auch auf www.arartist-circus.com nachlesen. Da findet ihr auch das gesamte Programm. Du hast ja vorhin so schön gesagt, es wird eine gute Party. Aber wir haben natürlich auch dafür gesorgt, dass genügend Content da ist. Das heißt, ihr sollt natürlich auch was lernen. Und dementsprechend schaut da gerne mal rein. Und auch da gibt super gern Feedback, wenn euch was fehlt oder ihr denkt, wir können da irgendwas besser machen.
Es wird eine Lernparty auf jeden Fall. Eine Lern- und Karriereparty. Alright, mein lieber Dominik, es hat mich gefreut. Wir sehen uns ganz bald. Und euch lieben Zuhörern wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge hier bei B2B Sales on Air, der Podcast von Cognizant.
Ciao.